NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
25. März 1611. Der Geburtstag des osmanischen Schriftstellers Evliya Çelebi.
Alle Bewohner von Shkodra sprechen Albanisch, was keiner anderen Sprache ähnelt. Es ist eine wunderschöne Sprache, die voller Demut und Sanftheit gesprochen wird, wenn sie einander mit Respekt anreden.
1662 besucht der osmanische Reisende Evliya Çelebi die alte Handelsstadt Shkodra im Norden Albaniens. Wie auf allen Reisen vorher und nachher zeichnet er auf, was ihm interessant oder wichtig erscheint, begegnet den Menschen mit Offenheit und schaut ihnen aufs Maul.
Buk heißt Brot, Uy Wasser, Misch Fleisch, Delle Schaf, Pulle Huhn. Hier sind grobe Ausdrücke, die Reisende kennen müssen, denn sie könnten Ziel von Flüchen oder Anfeindungen werden. Akimebe Teshin Kurt, hol Gerste oder ich spalte deinen Kopf. Hackmut, friss Scheiße. Kurz gesagt, wenn Derwische auf Reisen sind, sollen sie nicht dahin gehen, wo man sie beleidigt. Dann gibt es keinen Ärger.
Er interessiert sich nicht nur für die Hauptsprachen der islamischen Welt, wie das vielleicht ein klassischer arabischer Reisender tun würde, sondern er sammelt Dutzende von Sprachproben.
Klaus Kreiser aus Berlin, emeritierter Professor für Turkologie der Universität Bamberg.
Er hat eine ganze Anzahl von Dialekten in eine Art von Vokabellisten aufgeschrieben. Das sind ganz herausragende Dinge für jemanden, der im Grunde nur Arabisch und Persisch als Fremdsprache erworben hatte.
Das Reisebuch des Evliya Çelebi heißt im osmanisch-türkischen Original Seyahatname. Es ist ein monumentales Werk in 10 Bänden von je mehreren 100 Seiten. Für Historiker und Volkskundler, Kunstwissenschaftler und Linguisten ist das Seyahatname ein Fundus, voller Details über das Leben im Osmanischen Reich im 17. Jahrhundert, mal faktenreich, bürokratisch und lexikonhaft, meist unterhaltsam, oft anekdotisch oder satirisch, bisweilen fabulös, derb und volkstümlich, auch kritisch gegenüber der Obrigkeit und immer voller Neugier auf alles Fremde.
Man fragt sich ja manchmal, für was interessiert sich der Mann nicht? Tiere, Landschaften, Pflanzen, Lebensmittel, an allererster Stelle vielleicht die Beschreibung der Zünfte, also der Gewerbetreibenden Istanbuls, wo er hunderte von Berufsgruppen aufzählt mit ihren Hausheiligen und mit den Produkten, die sie erzeugen.
Die Parade der Zünfte. Die Kürschner. Auf Karren oder über ihre Schultern gehängt, präsentieren sie Pelze vom Zobel, Hermelin, Marder, roten Eichhörnchen und russischen Silberfuchs. Die Beschneider. Sie demonstrieren während des Umzugs ihre verschiedenen Klingen und Messer. Und während sie mit Trommeln und Schellen vorüberziehen, spielen sie die Beschneidung von ein paar Jungen nach.
Evliya Çelebi wird am 25. März 1611 in Istanbul geboren. Beinahe alles, was wir über sein Leben wissen, erfahren wir von ihm selbst.
Das Seyahatname, das Hauptwerk und das einzige Werk von Evliya, das wir kennen, ist das größte Ego-Dokument, das wir in einer islamischen Hauptsprache, in dem Fall im Osmanischen, haben.
Evliya Çelebi stammt aus einer angesehenen Familie. Er geht zu vielen Lehrern in der Istanbuler Altstadt. Sie bringen ihm bei, was immer hilfreich ist für die Rolle des unterhaltsamen Tischgenossen in der besseren Gesellschaft.
Kalligraphie, Musik, die Beherrschung von Instrumenten, er hat auch eine schöne Gesangsstimme. Später ist er innerhalb des Sarais so etwas geworden wie ein Alleinunterhalter, dessen Witz und Sprachmächtigkeit seinen Anhängerkreis ständig erweiterten.
Bereits um 1630 entsteht der erste Band des Seyahat-Name über die Hauptstadt des Osmanischen Reiches. Mit 25 wird Evliya dann beim Sultan eingeführt und darf fortan die Palastschule im Istanbuler Topkapıserai besuchen. 1640 macht Evliya Çelebi die erste große Reise über das Schwarze Meer bis nach Georgien, Abchasien und auf die Krim.
Er konnte manche Reisewege selbst bestimmen, aber man muss ihn sich meistens als Mitglied einer kleinen Reisegesellschaft vorstellen, die im staatlichen Auftrag unterwegs war, die dafür sorgte, dass Provinzstatthalter auf dem Laufenden gehalten wurden, dass militärische Vorgänge, die nur diskret behandelt werden durften, durch einen vertrauenswürdigen Boten überbracht wurden.
Evliya Çelebi gelangt bis nach West-Iran und Aserbaidschan, durchquert mehrfach Anatolien, bereist Syrien, Palästina und Irak. Er beschreibt hunderte Städte und Dörfer, kuriose Menschen und Bräuche, Burgen und Moscheen, Mausoleen, Kirchen und Klöster, erfasst Bauinschriften für die Nachwelt. Dann besucht er die osmanischen Provinzen auf dem Balkan, Bulgarien und Rumänien, Serbien und Ungarn. 1665 kommt Evliya Çelebi nach Wien, damals schon lange Ziel des türkisch-islamischen Expansionsstrebens und für jeden Osmanen ein geradezu mythischer Ort.
Alles in dieser Stadt ist vortrefflich und lobenswert. Besonders die Heilkünstler und Chirurgen, die Maler und die Uhrmacher und die Büchsenmacher und die Drechsler. Die Sauberkeit der Straßen, die von den Richtern aufrechterhaltene Zucht und Ordnung, die Ehrlichkeit der Kaufleute beim Wiegen und Messen und das feine Auftreten und gepflegte Äußere der schönen Knaben und Mädchen.
Das positive Bild, das Evliya Çelebi von Wien zeichnet, der Hauptstadt des römisch-deutschen Kaisers, folgt literarischen Stereotypen, erzeugt aber einen bewussten Kontrast zu den Zuständen im Osmanischen Reich.
Wohl diesem Lande, in dem allenthalben Ruhe und Ordnung herrscht. Während es im Reiche des Islams solch allgemeine Sicherheit und Rechtschaffenheit und Gerechtigkeit nicht gibt.
Noch im Jahr zuvor hatten Habsburger und Osmanen wieder einmal Krieg geführt. Der Frieden von Eisenburg, ungarisch Vasvar, 1664, bestätigte die Grenzziehung zwischen der Donaumonarchie und dem osmanisch besetzten Ungarn. Teil der Vereinbarung zwischen Kaiser Leopold I. und Sultan Mehmed IV. War der Austausch von Botschaftern. Für Evliya Çelebi eine günstige Gelegenheit. Er wurde Mitglied der osmanischen Gesandtschaft. Anfang Juni 1665 lagerte der prunkvolle Türkentross in der Donauebene bei Schwechat. Vor dem Einzug der osmanischen Delegation in Wien musste der Botschafter Kara Mehmet Pascha mit den kaiserlichen Unterhändlern noch heikle Verhandlungen führen.
Der Kaiser lässt bestellen, eure Leute mögen bei eurem feierlichen Einzug in die Festung die Fahnen, Banner und Standarten nicht entrollen. Auch soll nicht eure Janitscharenmusik, sondern unsere eigene Kapelle spielen. Nun, antwortete der großmächtige Pascha, wenn dergleichen bei euch Brauch und Sitte ist, dann ist das eben das aberwitzige Gesetz Ungläubiger und hat keinerlei wahre Geltung. Kurz und gut, bei all dem Verhandeln gab unser Pascha-Botschafter, Allah sei Dank, den Zumutungen der elenden Ungläubigen auch nicht im geringfügigsten Punkte statt.
Evliya Çelebi preist die diplomatische Standhaftigkeit des türkischen Gesandten. Doch dachte Leopold I. wohl eher, der Klügere gibt nach. Er war bekannt für bedächtige Entscheidungen. Vorausgesetzt, die Geschichte stimmt in Grundzügen, handelte der Kaiser jedenfalls im Bewusstsein der gewonnenen Schlacht gegen die Osmanen im Jahr zuvor aus einer Position der Stärke und hatte falschen Stolz nicht nötig. Evliya Çelebi notiert:
Nachdem so eine volle Woche hindurch hartnäckig gestritten worden war, ließ der Kaiser endlich sagen: Wir haben geruht, dem Pascha seine sämtlichen Wünsche zu genehmigen.
Das Seyahat-Name des Evliya Çelebi ist als historische Quelle eine Herausforderung. Sein Bericht über Wien und die Wiener ist zunächst ein erstaunlich unvoreingenommenes Porträt der Kaiserstadt in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Doch immer wieder webt Evliya fantastische Anekdoten ein. Klaus Kreiser.
Als er dann in Wien dem Kaiser vorgestellt wird, behauptet er, den Kaiser über die wahren Verhältnisse in Jerusalem aufgeklärt zu haben, wobei der Kaiser empört über die Lügenmärchen, die ihm seine Leute erzählt haben, sie öffentlich auspeitschen lässt. Das sind natürlich pure unterhaltsame Flunkereien. Aber auf der anderen Seite ist er unglaublich exakt.
Evlias Skizze von Kaiser Leopold I., der damals 25 Jahre alt war, ist wohl eine der amüsantesten und originellsten Passagen im Seyerhardt-Name.
Er ist ein junger Mann mit schmalen Hüften, nicht gerade fett und beleibt, aber auch nicht eben hager. Nach Allahs Ratschluss hat er einen Flaschenkopf oben zugespitzt wie die Mütze eines Derwisches oder wie ein Birnenkürbis, mit einer Stirne flach wie ein Brett und dichten schwarzen Augenbrauen, die aber weit auseinanderstehen und unter denen seine kreisrunden Augen wie die Lichter eines Uhus funkeln. Seine Lippen sind wulstig wie die eines Kamels.
All dies ähnelt den Berichten der europäischen Besucher am Wiener Hofe, die Leopold I. mit seiner extrem ausgeprägten vorstehenden Habsburger Unterlippe als wirklich hässlich beschreiben. Auch dass der Kaiser seine physischen Defizite auf Gemälden oder Münzen eher verstärken als kaschieren ließ, steht bei Evlia Celebi.
Dabei ist er aber derartig gescheit und edelsinnig und schnell von Begriff und vernünftig und weise, dass bei allen Beratungen und Staatsverhandlungen niemand weisere Worte zu sprechen weiß als er.
Evlia Celebi bleibt beim Rundgang von Wien nicht verborgen, dass die christliche Welt die islamische in vielen Bereichen überholt hat. In islamischen Traditionen fest verwurzelt, staunt der Reisende über das öffentliche Auftreten der Frauen und die Reize ihrer tiefen Dekolletés.
Im Gegensatz zu den jungfräulichen Mädchen gehen dort die verheirateten Frauenzimmer alle mit bloßem Busen, der weiß wie Schnee leuchtet. Durch Gottes Fügung sind die Brüste der Frauenzimmer in diesem Lande nicht, wie die Zitzen der Weiber in der Türkei, so groß wie Wasserschläuche, sondern klein wie Apfelsinen. In diesem Land führen die Weiber das große Wort, und man ehrt sie und achtet sie um der Mutter Maria willen.
3 Wochen dauert der Aufenthalt Evlias in Wien, dann zieht er weiter. Über Rumänien, Südrussland und Griechenland kehrt er 1670 wieder nach Istanbul zurück. Evlia Celebi ist noch nicht am Ende seiner Reise. Als tiefgläubiger Mann entschließt er sich, auf Pilgerfahrt nach Mekka zu gehen.
Religion spielte eine überragende Rolle. Er war Junggeselle, er hat also nie einen eigenen Haushalt gegründet. Er schreibt minutiös auf, bei welcher Gelegenheit, an welchen Orten er den Koran einmal, mehrfach, hundertfach zitiert hat.
Der Turkologe Klaus Kreiser.
Er spricht von den Dingen, die er radikal ablehnt, weil sie nicht mit den muslimischen Normen übereinstimmen. Also beispielsweise sagt er an einer Stelle, er habe nie mehr als einen Tropfen Bosa gekostet. Das ist ein ganz sanft alkoholisches, auf Hirse basierendes Getränk.
Die letzte Etappe seines langen Reiselebens bringt Evlia Celebi nach Kairo. Von dort den Nil aufwärts in den Sudan bis nach Äthiopien. Da ist er schon über 60 Jahre alt. In seine Heimat kehrt er nicht mehr zurück. Evlia Celebi stirbt vermutlich in Kairo, irgendwann nach 1683. Das genaue Datum ist unbekannt, doch im Seyerhardt-Name gibt es Hinweise, dass die Kunde von der 2. erfolglosen osmanischen Belagerung Wiens in eben jenem Jahr 1683 ihn noch erreicht hat.
Im Zeitzeichen erinnerte Tobias Meyer an Evlia Celebi, der am 25. März 1611 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.